Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der klinischen Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin der MedUni Wien. Und ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir und es freut mich immer besonders, wenn wir auch Gäste sozusagen außerhalb von unserer Klinik und Abteilung haben. Deswegen haben wir einmal heute Professor Peter Quenberger, Leiter des Gerinnungslabors des Klinischen Instituts für Labormedizin, und meine Kollegin Jenny Heindl, die ebenfalls als Assistenzärztin bei uns auf der Anästhesie ist. Hallo. Das Thema heute, wie man sich schon denken kann, wenn man einen Labormediziner vor sich sitzen hat, ist Gerinnung aus Sicht des Labors, haben wir es genannt. Und Peter, ich würde dich vielleicht einmal fragen, magst du mal kurz sozusagen das Gerinnungslabor vorstellen? Wie schaut denn das aus? Wie viele Leute arbeiten da? Wie ist denn da die Arbeit? Weil wir als Kliniker kennen das ja eigentlich nicht so.
Ja, hallo. Auch von meiner Seite her, vielen Dank für die Einladung einmal. Das Gerinnungslabor, das wir hier im Allgemeinen Krankenhaus betreiben, ohne jetzt angeben zu wollen, es ist sehr groß. Also für ein Gerinnungslabor tatsächlich recht groß. Das heißt, wir haben auch relativ viel Personal bezogen auf andere Gerinnungslabors. Also es sind circa 21 BMAs zurzeit tätig, wovon 7 oder 8 ständig im Notfalllabor tätig sind. Neben mir arbeitet noch meine Vertretung, die Petra Jilmer, als Labormedizinerin im Labor dort. Und üblicherweise haben wir auch noch einen jungen Assistenten zur Ausbildung dabei. Das heißt, es ist eine relativ große Truppe. Wir haben allerdings auch 1,5 Millionen Analysen pro Jahr. Die Hälfte davon machen die Klassiker aus, also PTZ, PTT, Fibrinogen, sozusagen das Tagewerk, das wir üblicherweise haben. Der Rest sind Spezialitäten, beziehungsweise ein großer Teil, ich glaube ca. 40.000 pro Jahr, sind Messungen, was Antikoagulantien betreffen, also die Thorax vor allem. Die INR-Messung ist nicht mehr ganz so ein großer Brocken wie noch vor 20 Jahren beispielsweise. Jetzt dreht sich halt alles um die Thorax und dann noch gewisse Spezialitäten, die, glaube ich, auch die Intensivmediziner und Anästhesisten besonders interessieren.
Ja, super. Jenny, jetzt ist natürlich die Frage, warum reden wir eigentlich über das Thema Gerinnung aus Sicht des Labors, weil wir kennen es ja eigentlich eher aus der Klinik.
Ja, genau. Also es ist ja eigentlich so, dass wir für die Klinik, also für unseren klinischen Alltag als Grundlage schon die grundlegenden Kenntnisse haben sollten zur Physiologie der Gerinnung und der Abläufe auch in der Gerinnung. Es ist ja auch historisch fast immer so gewesen, dass man basierend auf diesen Kenntnissen dann diagnostische Methoden entwickelt hat, wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel bei den Thorax. Da hat man ja erst a posteriori gesehen, okay, wir haben jetzt neue Medikamente, die Einfluss haben auf die Gerinnung, können das aber mit unseren traditionellen Methoden nicht, also diesen Wirkungsgrad gar nicht wirklich bemessen. Und es wurden so dann andere Messungen eben entwickelt, eben anders herum wie im klassischen Sinne von dem grundlegenden Wissen aufwärts.
Das heißt, es ist eigentlich so, dass neu entstehende Diagnostik entweder eben aus Therapie, neuen Therapieansätzen entsteht, wie du angesprochen hast, den Thorax, oder eben aus einem pathophysiologischen Verständnis. Jede gute Podcast-Folge wäre keine gute Podcast-Folge, wenn man auch irgendein Zitat mit dabei hat. Und diesmal sozusagen vom Professor Kienhaus aus Münster, weil es ist ja Gott sei Dank so, viele gerinnungsphysiologische Abläufe muss man dann doch nicht so genau kennen, auch wenn es natürlich wichtig ist. Aber der hat eben auch gesagt, das Londoner U-Bahn-System ist kompliziert, aber man muss glücklicherweise nicht alle Linien wissen. Es genügt, jene Linien zu kennen, welche man tagtäglich zur Arbeit benötigt. Finde ich eigentlich ein guter Ansatz, was auch sozusagen die Physiologie angeht und die Gerinnungsdiagnostik. Wie ist denn das mit der Gerinnungsdiagnostik? Was sind da Prinzipien? Was kann man sich da anschauen, Jenny?
Ja, also natürlich in einer idealen Welt was perfekt wäre und was aber leider heutzutage noch nicht möglich ist, wäre eben ein Stück Blut nehmen und das Mikroskop legen und dann einfach nur schauen, wie funktioniert die Gerinnung und dann den Prozess als Ganzen sehen können und beurteilen können. Das wäre natürlich perfekt, ist aber leider nicht möglich und genau aus dem Grund und eben nicht nur aufgrund von diagnostischer Methodik, sondern eben auch didaktisch ist es ja immer schon so gewesen, auch wenn wir Gerinnung lernen im Studium, ist es meistens unterteilt. Man lernt eigentlich, man studiert das jetzt nicht als einen ganzen, einen Prozess, so wie es eigentlich ist, sondern meistens unterteilt in verschiedene Abschnitte. Da wie zum Beispiel die primäre Hämostase, die Thrombingeneration, die Klottbildung. Was aber wirklich wichtig ist und was wir eigentlich immer im Hinterkopf behalten sollten, ist, obwohl wir es didaktisch einfacher machen und auch diagnostisch uns so vereinfachen, die Gerinnung überhaupt bewerten zu können an einem Patienten, ist das nicht realitätsnah. Also die Realität ist, dass das ein einziger Ablauf ist, dass alles gleichzeitig geschieht und das eigentlich sehr homogen so in einem Menschen passiert. Und was eben auch sehr, sehr wichtig ist, wir sollten immer vor Kopf uns beinhalten, dass wir einerseits Messparameter haben, also was messen wir, was möchten wir kennen in diesem Patienten und dann haben wir die Messmethoden, also wie messen wir das, weil je nachdem, es kommt nicht nur darauf an, was wir gerade messen möchten, sondern wie wir es bestimmen, das wird dann die Entscheidungsfällung in unserem klinischen Alltag natürlich beeinflussen.
Ich würde da gern gleich ein paar Anmerkungen dazu machen. Das eine ist, ja, das wäre natürlich nett, wenn wir das Ganze so durch ein Mikroskop uns anschauen könnten. Wobei ich sagen muss, genau das tun wir Gerinner. Wir brauchen nur gar kein Mikroskop dafür. Wir schauen es uns makroskopisch an. Okay, es gibt jetzt im hochautomatisierten Gerinnungslabor nicht mehr so viele Tests, ich würde sagen gar keinen Test, wo man das wirklich können. Allerdings durchaus gibt es Ansätze, wo wir einfach das Gelatieren des Plasmas rein makroskopisch mit betrachten. Und sozusagen das wohl wichtigste Beispiel dafür ist die INR-Bestimmung, die laut WHO mit der sogenannten Tilt-Tube-Methode durchzuführen ist. Was nichts anderes ist, wie ich mein Zitratplasma, das ich durch ein 37 Grad warmes Wasserbad durchziehe und dabei das Röhrchen immer wieder kippe und schaue, bis wann denn einfach dieses Plasma zu gelatieren beginnt. Das sind natürlich Tests, mit denen wir heutzutage, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben am Tag 1000 Proben, nicht wirklich gerade weit kommen würden. Einerseits, andererseits sind sie auch nicht wirklich mit dieser Sensitivität und Spezifität behaftet, die wir eigentlich von einem modernen Labortest an sich einfordern. Ja, aber es gibt sie noch, diese Tests. Ja. Das nächste ist, ja, da stimme ich da vollkommen zu. Man darf nicht vergessen, wir arbeiten bei den Gerinnungstests in einem hochartifiziellen System. Das hat in Wirklichkeit mit der Gerinnung, wie sie in vivo stattfindet, nicht sehr viel zu tun. Ja, nur wir haben halt gelernt, über die Jahrhunderte kann man jetzt schon sagen, eine gute Korrelation herzustellen zwischen dem Laborwert und der Klinik. Ja, und wir haben gelernt, wie uns denn der Laborwert, hoffe ich halt zumindest, ein wenig weiterhelfen kann in der Behandlung bei einzelnen Patienten. Aber es ist ein artifizielles System, das merkt man daran, wir arbeiten mit möglichst thrombozytenfreien Zitratplasma bei fast allen Gerinnungstests. Und ich glaube, niemand traut sich zu behaupten, dass Thrombozyten jetzt für die Blutgerinnung nicht essentiell wären. Ja, das ist einmal ein wichtiger Punkt und ich glaube, es ist auch immer ein sehr gutes Beispiel, der Faktor 12-Mangel. Der bewirkt eine extrem pathologische APTT. Das heißt, die wird extrem lang, aber auf der anderen Seite ist es eben so, Personen mit einem Faktor 12 Mangel, die haben jetzt nicht unbedingt eine Gerinnungsstörung. Ja. Das heißt, wir bewegen uns hier schon irgendwo in einen Raum, der sehr künstlich ist, eine eigene Welt darstellt. Ja. Und das merkt man eben schon eben beim Faktor 12 Mangel beispielsweise oder auch mit der Tatsache, dass es für den Labormediziner das Gerinnungsweltbild ist noch immer die Kaskadentheorie, weil wir damit auch die Gerinnungstests recht gut erklären können, nur dass diese Kaskadentheorie jetzt mit Real Life wenig zu tun hat, das wissen wir jetzt auch schon sehr lange.
Das stimmt, ist ja dann auch in weiterer Folge eben das Gerinnungsmodell nach Hoffmann und Monroe ist ja dann auch gekommen, was wir glaube ich auch schon in diesem Podcast erwähnt hatten. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sowohl die Interpretation, was sagt ein Test aus und was sagt ein Test eben nicht aus. Und da ist zum Beispiel dieser Faktor 12 sicher ein sehr gutes Beispiel dafür. Genau. Wenn wir uns jetzt den diagnostischen Weg, also jetzt eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt Gerinnungsdiagnostik oder Gerinnungslabormedizin ist oder nicht, haben wir an sich, wenn wir wollen, können wir es in drei Phasen einteilen. Und Peter, du hast uns eben so eine schöne Grafik mitgebracht, die stellen wir dann auch in die Shownotes für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die präanalytische, die analytische und die postanalytische Phase. Die präanalytische Phase ist eigentlich das, was wir sozusagen als KlinikerInnen am ehesten noch kennen. Wir sehen dann Patienten, haben eine Fragestellung, wir ordnen einen Test an, wir schauen, dass wir das Blut abnehmen und dass das Blut dann auch ins Labor kommt. Im Labor wäre dann sozusagen die analytische Phase und dann anschließend die postanalytische Phase. Das heißt, eigentlich ist die analytische Phase jetzt nicht unbedingt der Hauptteil, würde ich mal behaupten, oder?
Naja, ich hoffe schon, dass der analytische Teil der Hauptteil ist in diesem ganzen Prozess. Aber eben das Tolle an diesem Konzept Präanalytik, Analytik und Postanalytik ist, dass wir hier relativ einfach auf Fehlersuche gehen können. Und natürlich, die Labormediziner lieben das, gebe ich zu, ja, weil es gibt sehr viele Studien, die alle zum selben Resultat kommen. Die meisten Fehler in diesem ganzen Prozess passieren präanalytisch. Ja. Und natürlich die Automatisation und dergleichen hat sehr viel auch dazu beigetragen, dass in der analytischen Phase relativ wenig Fehler nur mehr passieren. Sie passieren natürlich noch immer, ja, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Allerdings, die Präanalytik ist besonders wichtig. Ja. Und wir im Labor waren dann immer sehr glücklich, dass wir sagen konnten, okay, das, was vor dem Labor passiert, interessiert uns jetzt nicht wirklich so. Leider Gottes haben halt viele Regularien und Normen dann gemeint, naja, so einfach ist es nicht. Das Labor ist ja wohl auch für die Präanalytik zuständig, ja, und muss in Form von Schulungen beispielsweise oder Informationen dergleichen eben auch einiges oder sehr viel dazu beitragen, dass die Präanalytik gut abläuft. Und gerade bei der Gerinnungsdiagnostik ist die Präanalytik nicht ganz uninteressant und tatsächlich mit vielen Fehlern behaftet. Ja, wobei ich sagen muss, der Hauptfehler aus dem täglichen Leben heraus und wohl auch der Hauptstreitpunkt mit den Einsendern ist die Tatsache, dass das Gerinnungsröhrchen nicht vollgefüllt ist. Ja, ein elendes Thema, zugegeben. Vor allem dann, wenn man dann mit dem Einsender spricht und der einem erklärt, na, ich habe das Röhrchen selbst abgenommen und das war voll. Und man steht dann vor einem Röhrchen, das halt nur halb voll ist. Ja, und ist dann etwas ratlos. Letztendlich sind wir dazu verpflichtet, solche Röhrchen zurückzuschicken. Und das ist natürlich unangenehm für jeden, der da beteiligt ist. Ja.
Dann merke ich mir das sozusagen, wenn ich dann meinen Studenten oder StudentInnen erkläre, was die Präanalytik, was für eine Bedeutung das hat im Gerinnungslabor, dass es sozusagen nicht nur im Sinne des Kliniker oder Klinikerin ist, sondern auch im Sinne der des Labormedizins, nehme ich mit, wusste nicht, dass sozusagen auch die Verantwortung da von euch mitgetragen wird. Jetzt hast du eh schon sozusagen das unterfüllte Röhrchen erwähnt als präanalytischer Fehler. Auf das Befüllen der Röhrchen kommen wir dann in späterer Folge nochmal ein bisschen genauer rein. Jetzt gibt es noch andere präanalytische Fehler. Jenny, magst du sozusagen die Liste noch einmal vervollständigen? Man muss ja sagen, wir predigen die schon häufig hier im Podcast und in der Arbeitsgerinnungsgruppe, aber vielleicht ist das einfach nur ein Zeichen dafür, wie wichtig es ja dann doch ist.
Ja, genau. Also der erste Punkt, der wurde ja schon erwähnt, das nicht suffizient gefüllte Röhrchen. Aber es gibt natürlich noch andere Fehler, die eben in der Präanalytik geschehen können und wofür wir eigentlich primär verantwortlich sind als KlinikerInnen. Das ist dann bei der Abnahme eben, dass eine Kontamination geschehen kann. Da ist eben der Vorlauf sehr wichtig, dass eben das Blut nicht kontaminiert ist mit Medikamenten oder mit Infusionen, die gerade laufen. Dass man eben schaut, dass nicht zu lange gestaut wird, weil eine zu verlängerte Stauung kann natürlich auch zur Gerinnungsaktivierung führen, weil das Thromboplastin aus dem Gewebe eben übertreten kann ins Blut. Und auch zu viel Sog kann zur Hämolyse führen. Also das sind auch noch wichtige Punkte eben bei der Abnahme vom Blut. Und was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und wo eben viele wahrscheinlich auch nicht sehr viel Wissen diesbezüglich haben, ist die Zeit, die maximal erlaubt ist vom Moment, wo ich dieses Blut abnehme und es dann auch eingelangt im Labor. Also wie viel Zeit habe ich für jeden Messwert, den ich bestimmen möchte, damit der auch korrekt bestimmt werden kann? Ich weiß nicht, also ich hätte da auch eine Frage, ob es da eine Faustregel gibt, dass man sagen kann, ja, natürlich ist jeder Wert hat seine eigene Maximalzeit, aber gibt es da eine Faustregel, mit der man den Großteil der Messungen decken kann, sozusagen?
Ja, also ich würde mal sagen, es gibt zwei Faustregeln. Nummer eins, umso schneller, umso besser. Ja, ganz klar. Aber letztendlich ist es so, wenn man jetzt auch das wirkliche Leben hernimmt und was die Empfehlungen uns hier auch mitgeben, ist 2, 3, 4 Stunden. Das ist der optimale Zeitraum, wo wir fast alle Gerinnungstests tatsächlich sicher durchführen können. Man kann diesen Zeitraum auch noch etwas ausdehnen. Ich würde einmal sagen, so circa bis 6 Stunden. Je nachdem, welchen Parameter man wirklich benötigt. Spezialparameter sind mitunter natürlich auch diesbezüglich speziell. Ja, und da würde ich gern 2 Sachen kurz erwähnen. Das eine ist die Messung von Heparinspiegeln, vor allem von unfraktionierten Heparin. Da sind die Guidelines, die letzten, die ich jetzt gelesen habe, aus Frankreich von der französischen Gesellschaft für Thrombose und Hämostase, sehr streng, die sagen 1 Stunde. Andere Guidelines sind nicht ganz so streng, 1 bis 2 Stunden nach Abnahme sollte dieses Material an sich prozessiert werden im Labor. Wieso ist das so wichtig? Das Problem beim unfraktionierten Heparin ist, dass umso länger wir das Material stehen lassen, umso mehr Thrombozyten zerfallen. Bei dem Zerfall wird Plättchenfaktor 4 freigegeben und dieser Plättchenfaktor 4 bindet das Heparin. Und damit kann ich die Wirkung im Labor mit meinem Test, den das Heparin an sich hat, nämlich die Hemmung von Faktor 10 oder Faktor 2, nicht mehr so gut nachweisen. Und umso länger diese Zeit ist, umso schneller nimmt einfach diese Heparinwirkung tatsächlich dann ab im Testsystem. Das heißt 1 bis 2 Stunden beim unfraktionierten Heparin. Bisschen anders sieht es aus, wenn die Fragestellung ist, wie gut funktionieren denn meine Thrombozyten, also Thrombozytenfunktionstests. Wir selbst bieten da relativ wenig an bei uns. Ein Multiplate bieten wir an, ja, für die Medikamentenintoleranz, wenn ich noch dieses alte Wort gebrauchen darf. Da ist es an sich so, dass wir auch nicht viel mehr Zeit verstreichen lassen sollten als 1, 1,5 Stunden. Das Material wird dann nach dem Transport bei uns kurz zum Rasten abgelegt, 30 Minuten lang, bevor die Analyse tatsächlich beginnt, weil man einfach drüber weil man der Meinung war oder ist, dass die Thrombozyten eine gewisse Ruhephase brauchen, um sich wieder ein bisschen chillen zu können und runterzukommen nach dem Transport.
Das erinnert mich, ich war tatsächlich mal auf dem Kongress, ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, wie, wann, wo, aber die haben sich angeschaut, was für eine Methode zum Senden ins Labor ist sozusagen die sanfte, gewonnen hat die Windel in der Rohrpost. Das muss ich jetzt dran denken. Aber ja, die Thrombozytenfunktion, das ist sicherlich sozusagen aus unserer Perspektive als AnästhesistInnen und IntensivmedizinerInnen sicher nicht die regulärste Fragestellung. Ja. Gut, wenn man sozusagen jetzt die präanalytische Phase abschließen, kommt es ja dann zur analytischen Phase. Und Peter, was darf ich mir vorstellen, wenn dieses Röhrchen jetzt perfekt abgenommen ist, ist richtig befüllt und ist in der richtigen Zeit bei euch angekommen? Was passiert mit dem Röhrchen? Kannst du uns da irgendwie so ein bisschen ein Bild zeichnen?
Okay, was passiert mit dem Röhrchen? Es wird administriert, sprich wir führen hier die Anforderung, die Parameter, die von uns gewünscht werden, mit dem Material zusammen, EDV-technisch. Und der nächste Schritt ist dann relativ zeitgleich, wenn das passiert, die Zentrifugation. Wir arbeiten ja mit Zitratplasma, möglichst thrombozytenarmen Zitratplasma. Das heißt, wir müssen hier eine Zentrifugation wählen, wo wir sicher sind, dass eben die Thrombozyten möglichst raus zentrifugiert werden, wenn wir dann mit dem Zitratplasma arbeiten. Das bedeutet, dass weniger als 10.000 Thrombozyten pro Mikroliter im Material sein dürfen. Das wird regelmäßig überprüft, ob denn unsere Zentrifugationsbedingungen das tatsächlich hergeben. Wenn wir Material beispielsweise einfrieren müssen für weitere Analytik, dann passiert ein weiterer Zentrifugationsschritt, um wirklich sicher zu sein, dass das Material dann möglichst thrombozytenfrei ist, mit dem wir arbeiten. Weil was Thrombozyten gar nicht wollen, ist, dass sie eingefroren werden und dann aufgetaut. Dann zerplatzen sie und geben dann unter anderem den Blättchenfaktor 4 frei, aber auch eben das ganze Material wird Phospholipid überschwemmt und das beeinflusst alle unsere Gerinnungstests. Auf jeden Fall landet das Material hoffentlich möglichst rasch dann am jeweiligen Analysenplatz. Und dort haben wir dann unterschiedliche Maschinen mit unterschiedlichen Detektionsmöglichkeiten, wo diese angeforderten Analysen dann durchgeführt werden können.
Und dann geht's schon los sozusagen.
Und dann geht's schon los, genau.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuschalten. Mehr zu diesem Thema gibt es in der nächsten Folge. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.